Grüß Gott und guten Abend bei Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Mein Name ist Gregor Dornis und ich freue mich, Sie durch diese Stunde begleiten zu dürfen, wenn wir eine neue Reihe beginnen zum Thema Sucht und Suchtgefahr. Heute mit einem ersten Teil Sucht, Euphorie und Rausch. Und bei diesem Titel werden manche sich vielleicht stirnrunzeln gefragt haben, was ist denn da los? Credo ist jetzt eine Gesundheitssendung geworden. Könnte man erstmal keck antworten, naja, eigentlich ist sie das ja schon immer, wenn es nämlich um die ewige, die seelische Gesundheit geht. Aber ganz im Ernst, nein, sie ist natürlich keine Gesundheitssendung im engeren Sinne. Wir befassen uns in einer kleinen Reihe, nämlich mit einem Phänomen, das so konstant und universal die Menschheitsgeschichte durchzieht, dass es einem schon etwas kalt den Rücken runterlaufen kann. Durch alle Zeiten hindurch scheint man sich auf kaum etwas so verlassen zu können wie darauf, dass Menschen, wenn sie kulturelle Evolution in Gang setzen, keine Gelegenheit auslassen, Verfahren sich auszutüfteln, mit deren Hilfe man sich vorsätzlich in rauschhafte, euphorische Zustände versetzen kann. Zustände, die mit einer inneren Notwendigkeit ritualisiert und professionalisiert werden und unaufhaltsam ihr Suchtpotenzial ausreizen und manifestieren. Und keine Kultur, auch nicht vermeintlich fortschrittliche, bleibt davon verschont. Im Gegenteil. Mindestens einmal pro Woche können wir etwa hierzulande Schlagzeilen über das sogenannte Komasaufen lesen. Und wenn es in diesen von Börsencrashs geschüttelten Zeiten eine weiterhin eiskalt prosperierende Branche gibt, dann den weltweiten Drogenhandel. Wir wollen in dieser Credo-Reihe fragen, was ist Sucht? Was ist Euphorie, Rausch? Was macht Menschen so anfällig dafür? Viel wichtiger noch, was macht der Rausch mit uns? Was macht die Sucht an uns? Und wie werten wir sie aus der christlichen Sicht des Menschen? Zentrale und keineswegs beiläufige Fragen und Nachdenken. Darüber wird für uns Professor Dr. Manfred Balkenohl, emeritierter Moraltheologe der Universität Osnabrück. In Osnabrück ist er uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Professor Balkenohl.
Einen guten Abend, Herr Dornis.
Professor Balkenohl, in einem ersten Teil werden Sie heute zu uns sprechen über die Sucht, die Euphorie und den Rausch. Wir sind gespannt, Ihnen zuhören zu dürfen. Bitte.
Ja, danke schön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Euphorie und Sucht, der erste Teil, Sucht, Euphorie und Rausch. Ich möchte dieser Sendung drei Zitate voranstellen. Einmal, in jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Das ist ein Wort, welches für alle Süchte, die leiblichen, die geistigen und die seelischen Suchtformen zutrifft. Damit habe ich auch schon gesagt, welche Suchtformen es gibt, das kommt später dran. In jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Und ein weiteres Wort: was in der Süchtigkeit erstrebt wird, ist die Betäubung innerer Leere, die als bedrohlich oder als langweilig empfunden wird. Dies gerade war ein Wort von August Vetter, dem Münchner Anthropologen und Psychologen. Ich habe ihn noch gekannt und mit ihm gesprochen. Ich stand mit ihm in Verbindung. Und ein drittes Zitat, das dritte Zitat ist von Nietzsche. Im Innersten, Doppelpunkt, nicht wissen, wo hinaus, Punkt. Leere, Ausrufungszeichen, Leere natürlich mit zwei E, sehr klar. Versuch, mit Rausch darüber hinwegzukommen. Ich sage das Wort nochmal, im Innersten nicht wissen, wo hinaus, Leere. Versuch mit Rausch darüber hinwegzukommen. Ein Wort von Nietzsche. Mit diesen drei Zitaten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist eigentlich schon ein wesentlicher Punkt dessen ausgesagt, was unter Sucht, Euphorie, Sucht und Rausch zu verstehen ist. Ich sage die drei Zitate noch einmal, die drei Sentenzen. In jeder Sucht steckt eine Sehnsucht. Dann das Wort von August Vetter. Was in der Süchtigkeit erstrebt wird, ist die Betäubung innerer Leere, die als bedrohlich oder als langweilig empfunden wird. Dann das Wort von Friedrich Nietzsche: Im Innersten nicht wissen, wo hinaus. Leere. Versuch, mit Rauf darüber hinwegzukommen. Damit sind wir schon bei der Frage, was denn Euphorie ist. Und da sind wir auch bei der Frage, wodurch denn der heutige Mensch in dieser Welt gekennzeichnet ist. Was eben schon einleitend gesagt worden ist. Bei genauer Betrachtung der Situation des Menschen in Welt und Kirche stellt sich heraus, dass Euphorie und Sucht auch mit einem anderen Phänomen im Zusammenhang stehen, nämlich mit dem Phänomen der Freude. Oder damit im Zusammenhang steht, dass heute die Fähigkeit zur Freude geringer geworden ist. Euphorie in vielgestaltigen Formen jedoch zugenommen hat. Zur Situationsanalyse des heutigen Menschen, wenn wir denn eine Situationsanalyse hier nur in Kürze vornehmen wollen. Zur Situationsanalyse des heutigen Menschen zählt ganz ohne Zweifel seine Konsumorientierung, die ihn oftmals geradezu okkupiert. Die einseitige Orientierung dann auf Leistung und Ertrag, ohne immer die Entfaltung des Seelenlebens zu fördern, und dann die eindeutigen Kommunikationsprobleme, die zur Vereinsamung im rationalisierten Massendasein führen, sowie endlich aber auch der deutliche Einschlag ins Depressive. Diese niedergedrückte Stimmungslage versuchen viele, wenn auch vergebens, durch euphorische Zustände zu kompensieren, also auszugleichen. So dass wir sagen können, Euphorie ist eine unechte, unausgerichtete Heiterkeit, eine künstliche Steigerung des Selbstwertgefühls und des Eigenmachtbewusstseins, verbunden mit euphorischen Zuständen. Die Frage müssen wir ja auch stellen, wie denn die euphorischen Zustände einhergehen, wie man die Menschen erkennen kann, die von Euphorie betroffen sind. Verbunden mit euphorischen Zuständen sind oft erhöhte Betriebsamkeit sowie geradezu abnormer Beschäftigungsdrang mit hoher Reizbarkeit. Im medizinischen Zusammenhang besagt Euphorie ein subjektives Wohlbefinden Schwerkranker. In einem allgemeinen Sinn kann Euphorie als gehobener Gemütszustand bezeichnet werden, der aber der realen Lage nicht adäquat ist. Insbesondere ist unter Euphorie die Vorliebe für rauschähnliche oder rauschhafte Zustände gehobenen Wohlbefindens gemeint, die unter anderem durch Drogen und Rauschmittel, aber auch durch andere Mittel, zum Beispiel durch Erzeugnisse der Vergnügungsindustrie, erreicht werden können. Unter den vielschichtigen Erscheinungsformen der Euphorie verdienen Sucht und Rausch besonders hervorgehoben zu werden, war in ihnen besonders die Selbstbezogenheit des Menschen deutlich wird. Was in solchen Zuständen, in solchen euphorischen Zuständen erstrebt wird, ist die Betäubung innerer Leere, die als bedrohlich empfunden wird und Angst hervorruft, beziehungsweise Furcht und Angst steigert. Sie erinnern sich an das eingangs zitierte Zitat von August Ritter. Durch die weite Verbreitung ist Euphorie längst zu einem gesellschaftlichen Problem und Phänomen geworden. Man wird in diesem Zusammenhang sicher von einer Schuld und Mitschuld der Gesellschaft sprechen können. Wenn vom Leben der Gesellschaft, von gesellschaftlichen, sozialen, soziologischen Daten und Abläufen, von gesellschaftlichen Bedingungen und Verhaltensweisen gesprochen wird, dann muss in erster Linie der Mensch als Person gesehen werden, der im Gesellschaftsganzen lebt und diese Gesellschaft prägt. Streng genommen ist Gesellschaft eine soziologische Abstraktion. Womit es der Mensch aber so konkret zu tun hat, sind mitmenschliche Relationen, Begegnungen und Beziehungen, personale Kontakte. Streng genommen gibt es Gesellschaft überhaupt nicht. Wenn ich als Lehrer die Klassentür hinter mir geschlossen habe, habe ich es nicht mit einer Gesamtgesellschaft zu tun, sondern stehe in einer ganz konkreten Situation mit Menschen zusammen, die Erwartungen und Forderungen haben. Und die helfende Bemühung ist in dem Zusammenhang wichtig und hervorzuheben, denn für die helfende Bemühung, wenn wir jetzt wieder bei Sucht und Rausch sind, für die helfende Bemühung im Blick auf die Betroffenen führt daher die Beantwortung der Frage weiter, nicht was in der Gesellschaft ist, sondern hier, sondern konkret führt die Beantwortung der Frage weiter, was der in der Euphorie Befangene entbehrt hat und wie das Entbehrte nachgeholt werden kann. Diese Frage wird sich durchziehen wie ein roter Faden durch alle unsere vier Sendungen. Was hat der in der Euphorie Befangene oder im Rausch oder in der Sucht Befangene, können wir auch sagen, was hat der in der Sucht Befangene entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Das ist nicht nur die zentrale Frage für Suchttherapeuten, sondern die zentrale Frage in jeglichem Erziehungsgeschehen. Dem menschenkundig geschulten Blick kann es nämlich nicht verborgen bleiben, dass jegliche Euphorie ein Mangelzustand zugrunde liegt. Ein Mangelzustand zugrunde liegt. Für die personale Hilfe, insbesondere für jegliche Vorbeugung, also für jegliche Prophylaxe, ist es daher erforderlich, die personalen Ursprünge dieser Erscheinungsformen hier der Euphorie auch zu ergründen. Ich hatte zu Beginn schon gesagt, dass Sucht, Euphorie und Rausch mit Freude zusammenhängen, das heißt also mit nicht erlebter Freude zusammenhängen. Und dass hier Ersatzmittel und Ersatzstoffe gesucht werden. Während Freude aus gelungenen Begegnungen und Beziehungen erwächst. Das ist ja ein Kennzeichen der Freude. Freude erwächst immer aus gelungenen Begegnungen und Beziehungen. Demgegenüber liegt der Euphorie eine Ich-Zentriertheit und eine Ich-Verkrampfung zugrunde, die anderen nur geringen oder keinen Anteil lässt. Auch wenn, um das Wort aufzugreifen, beim Komasaufen, was eben am Anfang gefallen ist, es so aussieht, als ob die jungen Menschen nun zusammen wären. Also Begegnung und Beziehung, im Grunde aber sind sie einzeln vereinsamt. Hier ist eine Ich-Zentriertheit und eine Ich-Verkrampfung am Werke. Die anderen nur geringen oder keinen Anteil lässt. Die Verbundenheit ist nur scheinbar. Und solche Erscheinungsweisen stellen sich im Lebensprozess nicht plötzlich ein, sondern haben gewöhnlich eine Werdegeschichte. Oft haben sie eine lebenslange Werdegeschichte. Menschen nämlich, die statt Freude rauschähnliche Zustände gehobenen Wohlbefindens kennen, sind in der Regel schon auf der Frühstufe ihres Daseins um personale Kontakte, um wichtige Begegnungen und Beziehungen, ich sage häufig, schon betrogen worden. Häufig kann man sehen, dass Euphorie statt Freude im späteren Leben eine Antwortreaktion ist auf einen solchen Betrug. So belastete Menschen, die sich belastet, tatsächlich belastet, haben es dann nicht gelernt, obwohl das Wort gelernt in Anführungsstriche gesetzt werden müsste. Sie haben es nicht gelernt, in gültigen Begegnungen und Beziehungen zu leben und dadurch Freude, die stets von Ausgelassenheit, Heiterkeit und Euphorie abzuheben ist, zu entfalten. Sie sind im späteren Leben nur selten in der Lage, sich und andere Menschen anzunehmen oder haben hier zumindest doch ihre Schwierigkeiten. Häufig, weil sie selbst nicht angenommen worden sind. In pathogenetischer Sicht erweist es sich häufig, dass die frühen Sozialbeziehungen entweder von Vernachlässigung oder von ängstlicher Überbesorgtheit gekennzeichnet waren. Und wenn wir nun Euphorie genauer angucken und die betroffenen Menschen im Blick haben, dann werden wir sehen, dass ja ein Punkt genannt werden muss, der mit Euphorie, wenn auch verborgen, aber immer auch vorhanden ist, nämlich Angst. Das Thema Euphorie und Angst. Bevor wir diesen Punkt weiter verfolgen, hören wir ein paar Klänge Musik. die Angst, das Thema müssen wir noch aufgreifen, die Euphorie und die Angst. Wir können sehen, dass bei vielen Menschen die Fähigkeit zur Freude gering geworden ist. Stattdessen aber ein Zustand gesteigerter Angst, ein Zustand innerer Leere sich breit gemacht hat. Was der Mensch aber selten wahrhaben will. Er sucht die Zustände der Vereinsamung, der Leere, der Angst durch Euphorie zu kompensieren. Das ist eine zentrale Grundaussage der Euphorie und der Sucht. Er sucht die Zustände der Vereinsamung, der Leere und der Angst durch Euphorie zu kompensieren. Allerdings unbewusst muss man dabei sagen, dass das so ist, wissen die Menschen selbst meistens nicht. Auch unter der erfolgreichen Rolle sozialer Gültigkeit ist oftmals sehr viel angsterfüllte Euphorie verborgen, die sich bis zur Vernichtungsangst mit Selbstmordtendenzen steigern kann. Angst ist jeglichem euphorischen Zustand immanent. Sie sitzt also in jeglichem euphorischen Zustand mittendrin. Euphorie ist in ihrer Höchststeigerung immer nur von kurzer Dauer. Angst aber bleibt. Da der Mensch jedoch in angstfreien Relationen zu leben und in seinem Glücksstreben Dauer sucht, so ist eine planlose Unrast des euphorischen Lebens keine Seltenheit. Es zeigt sich ein verstärktes Streben, euphorische Zustände immer häufiger zu erleben, um Angst und Leere zu übertönen. Hier wird aber auch schon deutlich, dass Euphorie personale Freude nicht ersetzen kann. Der Mensch ist zur Freude berufen. Durch Euphorie werden die Lebensschwierigkeiten, die Lebensantinomien nicht überwunden, sondern gesteigert. Das heißt, der Leerraum der Angst wird mehr und mehr ausgeweitet. Wo liegen die Wurzeln der Lebensangst? Die Angst kann den Menschen ohne einen erkennbaren Grund erfassen. Der Angst fehlt einfach das Objekt, das bei der Furcht aufzumachen ist. Angst erwächst letztlich aus dem Sinnverlust des Daseins. Angst ist nicht allein ein seelisch-geistiges Phänomen, sondern sie erscheint immer in Einheit mit somatischen Ausdrucksweisen, also mit leiblichen Ausdrucksweisen. Von der Substantiv, das Hauptwort Angst, hier kommt aus dem Lateinischen Angustia. Das deutsche Wort Angst ist eine Kontraktion des Lateinischen Angustia. Und Angustia heißt Enge. Dieses Wort macht schon deutlich, vieles deutlich. Die Enge wird leiblich vor allem durch ein unwillkürliches Zusammenziehen im Atmungsbereich erlebt, sodass der von Angst Befallene nicht selten um Luft ringt. Ein Symptom zahlreicher Angstpatienten. Kann aber auch sonst im Leben passieren, dass der Mensch von Angst überwältigt wird. Wir kennen das. bei Studenten zum Beispiel aus Prüfungsangst, dass sie um Luft ringen, dann kommt es darauf an, dass zunächst mal dieses Phänomen der Angst beseitigt wird und der junge Mensch wieder ruhig wird. Und dann läuft auch die Prüfung weiter und sie läuft gut. In Angst zu leben kann in der Tat entsetzlich sein. Angst kann sich nämlich wirklich bis hin zum Entsetzen steigern, welches erst recht seine somatischen Auswirkungen zeigt. Das Entsetzen zu bannen war schon früh menschheitlich das Ziel von Zauber und Beschwörungen. Bis in die Antike hinein konnte das Entsetzen wohl symbolisch dargestellt werden, aber letztlich nicht gebannt und überwunden werden. Das heißt aber nicht seelisch verarbeitet werden. Im griechischen Mythos taucht es gestalthaft auf, im starren Antlitz der Medusa, das Ungeheure schlechthin darstellt und vor dem der Mensch nur noch erstarren kann. Der leibseelische Ausdruck des Entsetzens ist das aufgerissene Auge, das gesträubte Haar sowie der zum Schrei geöffnete Mund. Wenn solche Erscheinungsformen heute immer noch vorkommen, gelegentlich sogar verstärkt auftauchen, so darf aber ein wichtiger Gesichtspunkt nicht unerwähnt bleiben. Das Entsetzen als affektive Steigerung der Angst hat heute eine Transformation erfahren. Es ist raumsymbolisch gesehen abgesunken in tiefen Schichten und ist nur noch erkennbar als Niedergeschlagenheit und als Depression. In der Depression wird der Mensch angesichts der Entsetzlichkeiten der Welt gleichsam niedergedrückt, sinkt in sich zusammen. Es handelt sich hier um eine geradezu verhängnisvolle Umwandlung. Weil die ursprüngliche Angst mitsamt ihren ursprünglichen Attributen nicht mehr ohne weiteres erkennbar ist. Dennoch werden für den Sehenden wichtige Perspektiven deutlich. Das sinnerfüllte Dasein hat sich häufig zur angstvollen Sorge gewandelt. Die Fähigkeit zur Freude ist abhanden gekommen oder doch deutlich geringer geworden. Nur so wandelt sich das sinnerfüllte Dasein zur angstvollen Sorge. Und es werden für den Sehenden wichtige Perspektiven deutlich. Wir sprachen als Niedergeschlagenheit von der Niedergeschlagenheit der Depression, wir erwähnten diese Punkte. Die Depression wird entlarvt als eigentliches Angstphänomen. In der Depression wird die Angst nicht verarbeitet oder überwunden, sondern nur versenkt. Die Angst wirkt in der Tiefe störend, ja zerstörend weiter, den Menschen auffressend. Und was wir zu Beginn sagten, die Fähigkeit zur Freude wird verringert bzw. gelöscht. Bewegung heraus wird auch schon deutlich, warum schon der frühe Mensch die Angst und vor allem ihre Steigerung im Entsetzen durch Zauber und Magie zu überwinden versuchte. Bis in die nichtchristliche Antike hinein, um den zahlreichen Berichten eher Angst und Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck. Das üppige, triumphierende Dasein des Hellenismus, etwa der Schaute Nietzsche, von dem wir zu Beginn kurz nannten, bereits als Kompensation, der die Wurzeln des sich in unerklärlicher Heiterkeit ausbreitenden Lebens in dem Sinngehalt der Sage vom König Midas zu begreifen versuchte. Da haben wir in der Antike so eine Gestalt. Der König Midas, dieser jagte der Sage gemäß lange Zeit den weisen Silenen, den Begleiter des Gottes Dionysos oder dann auch des Pan im Walde, ohne ihn zu fangen. Man wusste, dass der weise Silene das Allervorzüglichste für den Menschen wusste. Aber man konnte ihn nicht fangen. Er war nämlich boxgestaltig. Und dieser König Midas jagt ein Leben lang die weisen Silenen, den Begleiter des Gottes Pan, im Walde zu fangen. Ohne Erfolg. Endlich seiner habhaft geworden, zwingt er ihn, das für den Menschen Allerbeste und Allervorzüglichste zu verraten. Lachend bricht der boxgestaltige Halbgott in die Worte aus: Elendes Eintagsgeschlecht des Zufallskinder und der Mühsal, was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Ersprießlichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Nach dieser Mitteilung entwindet sich der Halbgott und es verschwindet lachend der Dämon. Hier tritt eine Hoffnungslosigkeit und Angst deutlich zutage, die wohl kaum schärfer artikuliert werden kann. Noch dazu von einer Gottheit vorgetragen. Das, was später Nihilismus genannt worden ist, tritt hier in der schärfsten Form auf, die es überhaupt gibt. Die Gottheit sagt dem König Midas, er wollte ja nur das Beste wissen. Er sagt sogar noch das Zweitbeste. Das Beste sagt er sogar in einer dreifachen Steigerung. Elendes Eintagsgeschlecht des Zufallskinder und der Mühsal. Was zwingst du mich, dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Ersprießlichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. In göttlicher Fülle gibt dieser Halbgott dem König sogar Kunde darüber, was das Zweitbeste ist. Er wollte ja nur das Beste wissen. Er kriegt sogar eine Mitteilung, was das Zweitbeste ist. Nämlich bald zu sterben. Die größtmögliche Entfernung zur christlichen Hoffnung es ja berufen ist, ist hier deutlich. Im Blick auf das Heidentum sagt Paulus im 1. Thessalonicher Brief, denn Paulus hat ja doch wohl die Antike gekannt, das Heidentum, das dürfen wir ja doch wohl annehmen, dass der dann das geistige Umfeld, in dem er wirklich genau kannte. Er sagt im 1. Thessalonicher Brief 4,12, wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Da haben wir die Hoffnungslosigkeit der Heiden. Und Paulus, wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Und im Römerbrief kommt die christliche Hoffnung so zum Ausdruck. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, noch Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe und Tiefe, noch ein anderes Geschöpf vermag uns zu trennen von der Liebe Gottes, welche ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Und bei näherem Zusehen sieht man, dass die gesamte Heilige Schrift bewebt ist von Zeugnissen der Hoffnung auf Gott hin. Bereits im Buch Tobias, Tobit heißt es, wir sind Kinder der Heiligen und erwarten das Leben, das Gott denen gibt, die in ihrer Treue von ihm nicht ablassen. Was wir hier aber eben gehört haben, ist die Hoffnungslosigkeit, die im Heidentum war. Und heute leben wir auch in einem Neuheidentum. Dürfen wir nicht vergessen. Wir haben hier eine der bedeutenden Mitteilungen, die kennzeichnet sind für das Heidentum, das ich Ihnen eben vorgelesen habe. Es gibt noch eine Reihe anderer Mitteilungen. Aber lassen wir einmal bei dieser. Es gibt ja auch die Mitteilung hier, der Hades, nicht nur das, der Gott der Unterwelt, auch der Ort der Unterwelt. Vor diesem Hades steht ja das große Wort, hier ist ein Ort. Hier ist der Ort ohne Hoffnung. Na gut, na Dante, aber immerhin. Und wir haben ja auch den Sinngehalt der Büchse der Pandora. Ihr entwichen alle Übel, die über die Menschheit kamen. Eines blieb drin in der Büchse, nämlich die Hoffnung. Sodass das Heidentum ohne Hoffnung war. Nun, die gesamte Antike war nicht gänzlich ohne Hoffnung, da sehen wir an Gestalten wie Sokrates und Hippokrates. Das wäre ja auch nochmal das Thema einer Sendung, wie sich die Hoffnung bis hin zum Neuen Testament, bis hin zum Christentum langsam anbahnte. Sowohl im Alten Testament als auch außerhalb. Aber wir können schon sagen, dass bei der Sucht die Hoffnung weitestgehend und die Freude weitestgehend abhanden gekommen ist und Angst wirkmächtig ist. Im Alten Testament, weil ich es nannte, will ich es auch eben noch sagen, auch das Alte Testament ist durchwebt von der Hoffnung auf Gott und von der Freude, die im Blick auf Gott hin zu gewinnen ist. Im ersten Buch der Könige lesen wir, dass die Menschen frohen Mutes und voll Freude überall das Gute waren, das der Herr an seinem Knecht David und seinem Volke Israel getan hat. Ganz unüberhörbar besingt der Psalmist die Freude am Herrn. Freut euch am Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, jubelt alle, ihr Menschen mit redlichem Herzen. Ganz wichtige Mitteilungen schon im Alten Testament. Das sind aber alles Punkte, die in der Euphorie zum großen Teil abhanden gekommen sind. Und das gilt in der Therapie Wesentliches wiederzugewinnen, damit der Mensch aus dem Zwinger der Euphorie und der Sucht herauskommt, aus dem selbstgebauten Zwinger herauskommt. Und dass wir schrittweise die Frage einer Antwort näher führen können, was hat der Mensch in der Euphorie entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Und wir haben noch einen wichtigen Punkt, den wir zumindest noch nennen wollen. Die Euphorie und die Selbsttäuschung. Vorher hören wir aber noch ein paar Klänge Musik. Den Punkt, den wir noch nennen wollen, wäre Euphorie und Selbsttäuschung. Es handelt sich bei der Euphorie nämlich um ein gefährliches Symptom von Selbsttäuschung. Der in der Euphorie verstrickte Mensch verspürt, mehr unbewusst als bewusst muss man sagen, dass sein Leben nicht in gültigen Begegnungen und Beziehungen zu den Mitmenschen und zu Gott verläuft. Der Euphoriker ist vereinsamt. Er leidet an dem Mangel personengemäßer Kontakte. Dass das Problem des Unglaubens mit allen seinen Schattierungen zu diesem Problemkreis gehört, steht heute auch außer Zweifel. Bereits Nietzsche hatte das Wort vom Unglauben ausgesprochen und so weiter, wörtlich Nietzsche, der Unglaube also, der kalt macht und zwingt, nach Gloria zu schmachten. Ein so angedeutetes Machtstreben ist ebenso eine Folge gesteigerter Euphorie wie verminderter Freude im Lebensprozess. Darüber hinaus ein Zeichen für den genannten Glaubensverlust, der heute in Welt und Kirche verbreitet ist oder jedenfalls verbreiteter ist, als weithin angenommen wird. Seit Ursprünge und Symptome von Unglauben erforscht worden sind, kann es besser als bisher gelingen, personengemäße Hilfen für das Einüben des Glaubens, aber auch des Hoffens und des Liebens aufzuweisen. Zum Verständnis des psychosozialen Zusammenhanges dieser genannten Erscheinungsform Euphorie und Selbsttäuschung muss angemerkt werden, dass der Mensch, der sich der Selbsttäuschung hingibt, vorher von anderen Menschen enttäuscht und getäuscht worden ist. Das heißt konkret, berechtigte Erwartungen und Forderungen nach personengemäßer Hilfe im Werde- und Reifungsprozess sind nicht erfüllt worden, sodass sie über kompensatorische Tendenzen hin bis hin zu euphorischen Zuständen ein Defizit in den personal-sozialen Beziehungen sich zeigt. Die in der Euphorie innensitzende, immanente Selbsttäuschung erweist sich ebenfalls als eine Antwortreaktion auf ausgefallene und unentwickelte personale Kontakte, sodass von hier aus das eingangs genannte Wort und die eingangs gestellte Frage wieder auftauchen muss: Was hat denn der in der Euphorie Befangene, der dem Rausch in der Sucht Befangene entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Soweit unsere einleitenden Ausführungen im ersten Teil unserer Reihe. Ich bedanke mich, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute mit dem ersten Teil einer Reihe Sucht und Suchtgefahr mit Professor Dr. Manfred Balkenohl von der Universität Osnabrück. Herzlichen Dank, Professor Balkenohl, für Ihre Ausführungen. Wir haben bereits eine erste Anruferin in der Leitung. Es ist Frau Schuster aus Bamberg. Grüß Gott, guten Abend.
Ja, guten Abend, Herr Professor.
Ja, guten Abend, Herr Frau Schuster.
Ich hätte eine Frage an Sie. Und zwar hatten Sie das Komasaufen erwähnt. Ich bin immer wieder so erschüttert über die Berichte.
Das haben Sie am Anfang gesagt. Ja, ich hatte es aufgegriffen, die haben.
Ja, ich bin immer so erschüttert über die Jugendlichen, die das machen. Könnten Sie dazu noch mal etwas sagen? Und ist dahinter eine tiefe Vereinsamung?
Ja, das kann man sagen. Eine Vereinsamung ist dahinter. Denn eine wirkliche personale Kontakte werden ja durch diese Vorgänge nicht erreicht. Und gerade bei solchen Erscheinungsformen stellt sich ja die Frage, die wir ja zu Beginn gestellt haben und die wir durchhalten müssen. Was der in der Euphorie oder in der Sucht, was der in der Sucht Befangene entbehrt hat und wie das Entbehrte nachgeholt werden kann, das ist die eigentliche Frage. Das ist nicht nur die Frage für Suchttherapeuten, das ist die Frage für den Umgang überhaupt mit allen Betroffenen in der Sucht und darüber hinaus.
Ja, danke schön.
Danke, ja, Frau Schuster.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Alles Gute. Ja, Professor Balkenohl, gerade bei so einem Thema muss man immer mit Schuldzuweisungen ganz vorsichtig sein.
Ja,
und
sicher.
Da wirklich auch nicht so einseitig irgendwelche deterministischen Zusammenhänge aufsuchen nach dem Motto, das hat das jetzt bewirkt oder so etwas. Aber kann man nicht zumindest so viel mit einigermaßen gutem Gewissen sagen, dass wir zumindest in einem gesteigerten Suchtverhalten wirklich auch einen Indikator dafür haben, dass, wenn sich sowas in breiteren Phänomenen zu beobachten ist, dass offensichtlich auch etwas systematisch schieflaufen könnte. Also dass wir zum Beispiel, wenn wir personale Beziehungen immer weiter in einer gewissen Hinsicht diskreditieren, dass wir zum Beispiel die bloße Anerkennung einer Person erstmal erarbeiten lassen. Also das musst du dir erstmal verdienen, diese Anerkennung, die eigentlich die gratis sein müsste. Kann es sein, dass wir heutzutage da wirklich auch in einer breiten gesellschaftlichen Weise ein bisschen Gefahr laufen, zumindest diese Tendenzen stark zu befördern, dass wir nämlich sagen, der Sinn des Lebens besteht quasi in euphorischen Zuständen, Stichwort Spaßgesellschaft, und auf der anderen Seite eben eine Vereinsamung befördern, indem wir immer mehr auf Zustände hinauslaufen, wo Menschen um ihre Existenz bangen müssen, wo sie eben jener planlosen Unrast, wie Sie es genannt haben, ausgesetzt sind, wo ganz normal so Zeitarbeitsfirmen florieren, wo man sich eigentlich auf kaum etwas noch verlassen kann. Müssen wir da nicht aufpassen?
Ja, selbstverständlich. Was Sie sagen, ist ja genau richtig. Schuldzuweisungen ist das Allerletzte, das tun wir nicht. Nein, es kommt darauf an, den Menschen zu befreien aus einem oft selbst gemachten Zwinger herauszuholen, oder natürlich am Bild. Man sagt, den Menschen aus einem Zwinger zu befreien. Aber darum geht es ja doch, dass der Mensch befreit wird. Oder wenn wir ein weiteres Bild nehmen wollen, wenn ein Ertrinkender um Hilfe ruft, Nun, wenn wir dann die Leute in der Sucht befangen, dann gibt es hier mit diesem Bild, wenn wir das Bild jetzt hier anwenden, weil es ein Ertrinkender, der um Hilfe ruft, dann kommt es ja nicht darauf an, ihm zu sagen, er soll aufhören, um Hilfe zu rufen, sondern kommt darauf an, ihn zu retten, ihn herauszuholen, aus der bedrohlichen Situation. Und insofern ist das Wort zu verstehen, was hat der entsprechende Betroffene entbehrt und wie ist das entbehrt, ihn nachzuholen, um ihn aus einer Notsituation heraus zu befreien. Darum geht es.
Also könnte man ganz altmodisch eigentlich mit gutem Gewissen sagen, dass unsere christliche Botschaft von der Hoffnung, die Sie genannt haben, und Sie haben Paulus beispielsweise zitiert, dass diese christliche Botschaft der Hoffnung und die in die Welt zu tragen, tatsächlich eine richtige, echte Rettungsaktion ist.
Ja, selbstverständlich. Mhm. Selbstverständlich. Die Hoffnungselemente müssen den Menschen neu deutlich gemacht, neu verkündet, neu dargelegt werden. Die Menschen wollen ein Stück Hoffnung in ihrem Lebensprozess sehen. Man spricht von dem Licht, der in dem Tunnel, lieber, es ist ein Stück Hoffnung, das sind das Symptome von Hoffnungslosigkeit. Und insofern ist unser Thema ja verbunden mit dem Thema der Hoffnung, auch der christlichen Hoffnung. Und das ist ja eine Credo-Sendung, wie Sie ja zu Beginn dargelegt haben. Und genau darum geht es. Wie kann man den Menschen neue Hoffnungsperspektiven eröffnen? Das ist das Ziel der christlichen Verkündigung.
Wir werden dieses Thema weiter vertiefen, dem zweiten Teil mit den Erscheinungsformen der Sucht. Darüber werden Sie dann uns genauer darüber berichten und wir werden in dieses Thema weiter einsteigen und es vertiefen. Danke, Professor Balkenhol, für diesen Einstieg. Wir sind gespannt und freuen uns auf das nächste Mal. Für heute Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute nach Osnabrück. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ich bedanke mich, Herr Dornis.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615 515, Bankleitzahl 750 903 00 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525 von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.